Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Und wir haben auch so einen schönen Weihnachtsfilm für Sie, Wonka. Das ist ja die Vorgeschichte, wenn man so will, von Wonka. Werden wir mal sehen, wie dieser Film geworden ist. Wir haben großartige Gesprächspartner und Partnerinnen. Aileen Tetzel, eine super beliebte Schauspielerin, hochbegabt, eben auch als Autorin und als Regisseurin, denn sie hat jetzt ihren ersten eigenen Spielfilm inszeniert, hat auch die Hauptrolle übernommen, Falling into Place. Mit ihr werden wir reden und wir gehen zusammen auch ins Museum und sehen uns eine großartige Filmplakate-Ausstellung an. Das ist wirklich ein Gang so durch die gesamte Filmgeschichte, gespiegelt in den Plakaten. Lohnt sich unbedingt dahin zu gehen und es lohnt sich hoffentlich auch zuzuhören. 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits.
Normalerweise ist ja die Glaubensfrage, die wir uns im Kino oft stellen, Popcorn, Nachos oder gar nichts. Seit Donnerstag sollten Sie unbedingt Schokolade mitnehmen, denn da ist Wonka angelaufen, die Vorgeschichte von Charlie und die Schokoladenfabrik, lose basierend auf der Kinderbuchvorlage von Roald Dahl. Vor 18 Jahren, so lange ist es jetzt schon wieder her, war Johnny Depp Willy Wonka unvergessen übrigens. Jetzt ist der Dune-Star Timothy Chalamet in der Rolle des Willy Wonka zu sehen. Anna Wollner, dich erstmal herzlich grüße, hallo. Hallo?
Hallo, lieber Knut.
Vielleicht kannst du uns erstmal sagen, die Vorlage, also wie gesagt, ist ein berühmtes Kinderbuch und damals mit Johnny Depp, das war auch ein wunderbarer Kinderfilm. Ist es auch hier ein Film für Kinder?
Es ist ein Film für Kinder, aber es ist genauso auch ein Film für Erwachsene. Es gibt ja dieses Label Familienfilm und das passt perfekt und das passt perfekt auch in die Adventszeit. Wonka hat so was schokoladig, märchenhaftes und das ist für jeden was, egal in welchem Alter, wirklich ein Film voller Zucker, voller Kakao, voller positiver Energie, aber auch so eine Spur Melancholie, die da mitschwingt. Es ist ein Film produziert von David Heyman, der hat uns unter anderem die Harry Potter Filme beschert und Regisseur ist Paul King, der ist verantwortlich für die beiden wunderbaren Paddington Filme und diese Mischung aus Harry Potter und Paddington, die sieht man Wonka auch in jeder Sekunde an. Es gibt Magie, es gibt Humor, es gibt ganz viele kreative Einfälle, vor allem auf der visuellen Ebene. Es ist wirklich ja ein bildgewaltiger Ideenreichtum.
Jetzt war Charlie und die Schokoladenfabrik ein echt schöner Film. Ist inzwischen, Anna, ich muss nochmal auf diesen Film zurückkommen, ist ja ganz klar, ein moderner Weihnachtsklassiker. Hier aber haben wir die Vorgeschichte, also wie sagt man, ein Prequel, wie Willy Wonka zu dem wurde, was er ist. Also was für eine Geschichte erzählt der Film?
Ja, wir sehen Willy Wonka Mitte 20, der kommt nach einer langen Weltreise mit sehr vielen Zutaten in seinem kleinen magischen Reisekoffer, der eine Miniaturschokoladenfabrik ist, wenn man sie aufmacht, nach London. Eigentlich, um ein Geschäft zu eröffnen, ein Schokoladengeschäft, und zwar das tollste der Welt. Das ist der unerfüllte Traum seiner verstorbenen Mutter, die wir in Rückblenden, gespielt von Sally Hawkins, sehen. Und dieser Wonka ist sehr unbedarft, naiv. Schon am ersten Tag verschuldet er sich, kommt in die Abhängigkeit der halbseidenen Wäschereibetreiberin Mrs. Scrubbit und wird dort zusammen mit 5 anderen, unter anderem dem Waisenmädchen Noodles, in der Wäscherei gefangen gehalten, verliert dabei aber weder seinen Humor noch seine Kreativität.
Ladies und Gentlemen, ich präsentiere Ihnen meine brandneue Kreation. Eine Innovation der Wäschewaschfunktion. Doch nun, mit Willy Wonkas wildem und wunderbaren Wischiwaschi-Wonka-Wuffi-Geher, ich will das nicht wiederholen, gibt Tennis Gas und ich hab Spaß.
Schwupp, schwupp.
Ich bin mal ganz kurz weg. Vor dem Appell bin ich zurück. Bis dahin, übernimmt Tiddles und macht
schwupp, schwupp.
Er muss ein Schokoladenkartell aushebeln, um glücklich zu werden und um seinen Traum verwirklichen zu können.
Jetzt haben wir schon 2 Stars genannt. Sally Hawkins hast du gerade gesagt, Timothy Chalamet, ganz klar Hauptrolle. Es sind aber noch ganz viele große Gesichter dabei. Hugh Grant, Rowan Atkinson, Olivia Colman, lauter große Namen. Haben die dich überzeugt oder gehen die vielleicht sogar unter? Manchmal ist es ja so in so einem Star-Ensemble.
Gar nicht. Natürlich müssen wir kurz über Timothy Chalamet reden als Willy Wonka. Der ist wirklich eine Wucht mit seinem verschmitzten Lächeln, diesem spitzbübischen Charme, den er ja hat. Und er spielt das in so einer Mischung aus Elfe und Kobold wirklich ganz zauberhaft. Und es gibt wirklich nichts, was er nicht kann. Denn es gehört jetzt auch noch Singen und Tanzen dazu, was ich bisher unterschlagen habe. Das Ganze ist ja ein Musicalfilm. Es gibt wirklich viele Gesangs- und Tanzeinlagen. Die sind allesamt sehr gefällig. Wer überhaupt nicht untergeht und fast so ein bisschen der Scene-Stealer ist, ist tatsächlich Hugh Grant. Der nimmt sich nämlich als Orange farbener Oompa Loompa mit grünen Haaren selbst nicht ernst und spielt die Rolle als Schuldeneintreiber mit sehr viel Ironie und dieser Grummeligkeit, die Hugh Grant sich ja im Alter irgendwie aufgebürdet hat. Für mich ist er wirklich ein Highlight des Films. Da fällt Olivia Colman als Oscar-Preisträgerin, die hier die miese, fiese Mrs. Scrubbit mit gelben Zähnen und verwaschener Kittelschürze spielt, ja fast schon wirklich ein bisschen runter.
Aber dann zum Schluss noch ein bisschen Filmgeschichte. Also wir haben den Film ja schon erwähnt von 2005 mit Johnny Depp. War aber nicht die erste Verfilmung. Es gab ja schon 1980 1971, die mit Gene Wilder. Jetzt also die Vorgeschichte. Wie siehst du diesen Film jetzt in diesem ganzen Komplex? Man kann das ja als eine Trilogie fast betrachten.
Und ich glaube auch, dass sich diese Trilogie durchaus lohnt. Das hier ist vielleicht, naja, also dieser Wonka, den wir hier sehen, der ist so ein bisschen kindlich naiver als natürlich die Variante von Johnny Depp. Da ist er ja mittelalt und nicht immer lieb. Das hat hier wirklich was Zuckersüßes, gerade was die Ausstattung angeht, die Musical-Einlagen. Das hat natürlich kein La La Land-Niveau. Es ist aber wirklich trotzdem sehr, sehr schön und diese Fantasie ist ganz, ganz toll und am Ende auch die Botschaft, die ich natürlich jetzt nicht verrate. Es ist für mich einfach wirklich der perfekte Film für die Vorweihnachtszeit.
Und die Anna, nachdem du so viel über Schokolade gesprochen hast, weiß ich genau, nach dieser Sendung mache ich mich sofort über den großen bunten Teller her. Der steht bei uns nämlich schon, damit man sich da mal bedienen kann. Vielen Dank, Anna, dafür auch. Und natürlich danke für die Empfehlung, Wonka jetzt im Kino zu sehen. Der richtige Film zum zweiten Advent. Alles Liebe dir. Tschüss.
Sehr gerne.
Bisher nicht aufgefallen, wie hübsch du eigentlich bist.
Die Sache ist, dass ihr zwei meine besten Freundinnen seid.
Wir sind eine Gang.
Niemanden juckt es, ob du noch Jungfrau bist. Es sind alle entspannt.
Ja, und wieso fängst du dann damit an?
Okay, wir werden ein Spiel spielen.
How to Have Sex, das ist das Regiedebüt der Britin Molly Manning Walker, wurde gefeiert in Cannes im Mai. Dort gab es auch gleich einen Preis für diesen Film, nämlich den Hauptpreis in der Sektion Un certain regard. Und damit grüße ich erstmal ganz herzlich Anke Lewicke. Hallo, hallo.
Dein ewiger Hauptpreis.
Genau, die Augen kann war. In der Jury damals war ja Paula Beer. Und die Geschichte ist auch schnell erzählt. Drei junge Britinnen fahren nach der Schule für ein paar Tage nach Korfu und wollen es nun endlich wissen, haben wir auch gerade gehört. Und wenn man diese Handlung so erzählt, liebe Anke, dann denkt man sofort an so Klassiker, an Komödien wie American Pie. Also gibt es da eine Verwandtschaft?
Nee, eigentlich ist es das volle Gegenprogramm. Also American Pie, da geht es doch eher darum, so junge Menschen in ihrem Flirt- und Balzverhalten ein wenig vorzuführen. So das sexuelle Begehren, die Neugierde wird doch da eher bloßgestellt. Und hier bekommen wir es wirklich mit einem sehr einfühlsamen Blick zu tun. Und erst schmeißt die Kamera sich aber mit den drei Mädels erstmal mitten ins Geschehen. Also Tara, Skype und M wollen einfach Spaß und haben und Sex und du bist da mittendrin auf der Discofläche alles und es wird ständig gesoffen und ich sah schon im Kinosessel Knut und habe meine Hand immer auch zum nächsten Shot angehoben, weil das so übergeht. Also diese gute Laune, diese Begeisterung, die hat auch was Ansteckendes, aber wir haben ja das gerade auch schon in dem Ton gehört, dann wird Tara auf einmal wirklich von einem Typen angesprochen und wenn man dann so angesehen wird, ist das ja auf einmal alles so ganz anders. Also, und wie nähert man sich überhaupt einem Typen und wie fühlt sich das alles an? Also der Film kriegt dann so, obwohl er so schwungvoll ist, immer mehr auch so nachdenkliche Töne und lässt sich eben auch auf diese Diffusität ein, die man ja alle auch in der Pubertät hatte. Also dieses, man weiß ja eigentlich nicht wohin und was das alles mit einem macht.
Anke, das ist also ein ganz deutlicher Stimmungswechsel. Wie wird denn der visuell erzählt?
Ja, also erst ist das so ein sehr körperlicher, physischer Film. Man ist eben auch mit den drei Mädchen, wenn die morgens mit Hangover im Bett wach werden, liegen die so über alle Himmelsrichtungen verteilt. Man überlegt so selbst, wo man sich da noch auch hätte hinzulegen können. Aber dann geht das Gesicht, also die Kamera immer mehr auch in die Gesichter und das ist eben vor allen Dingen Taras Gesicht, weil sie die Einzige ist, die eben noch nie Sex hatte und der Druck ist eben enorm groß. Und dann gibt es auch auf einmal die Nacht. Paddy küsst sie dann am Strand. Sie will das eigentlich gar nicht so richtig. Er zieht ihr so den Slip aus. Das will sie alles gar nicht. Und das ist dann so eine zwielichtige Erfahrung und im Grunde oder eine zwiespältige. Und im Grunde hatte sie gar keine Vorstellung. Aber das ist jetzt so die große Ernüchterung. Da nützt es auch gar nichts, wenn man weiter trinkt. Sie bleibt irgendwie ernüchtert. Und es gibt doch so viele Begriffe jetzt, wie eben, wer hat die Deutungshoheit und sexuelle Selbstbestimmung, aber das muss man ja auch alles lernen und so weiter. Und das erzählt eben der Film, also auch von dieser Sprachlosigkeit, die man hat in diesem Alter und dieser Erfahrung, die dann ja doch so wichtig ist und wenn das alles so anders ausfällt.
Anke, das bringt mich noch zu einer letzten Frage. Es sind eben drei junge Frauen, aber so wie du es beschreibst, ist es dann doch auch mehr, also eine Art Generationsporträt.
Ja, man könnte sagen, das ist vielleicht das Porträt einer beredten kompletten Sprachlosigkeit, weil die sind ja alle total forsch, immer groß und laut und mit dabei. Aber letztlich fehlen ihnen dann doch auch vielfach diese ganzen Begrifflichkeiten. Und wir haben jetzt eine Welt von Selbstdarstellung. Aber was ist, wenn das auf einmal alles auch physisch wird? Also das ist alles so in dem Film miterzählt. Insofern, wir können uns alle mit dem Film identifizieren, aber ich glaube, heute hat sich auch noch mal einiges einfach geändert. Und das erste Mal ist heute auch noch mal anders als vor 20, 30, 40 Jahren.
How to Have Sex, also eine große Regieentdeckung, das muss man schon ganz klar sagen, Molly Manning-Walker, die auch Chancen hat heute Abend beim Europäischen Filmpreis, der in Berlin verliehen wird, denn da ist dieser Film auch nominiert als bester Nachwuchsfilm. Werden wir mal sehen. Auf jeden Fall ist er jetzt pünktlich dazu im Kino gestartet. Anke, dir vielen Dank.
Ja, wir drücken die Daumen heute Abend. Ne?
Unbedingt.
Seit Donnerstag also haben wir nun den Film Wie wilde Tiere von Rodrigo Sorogoyen bei uns im Kino. Ein spanischer Film führt uns in sein abgelegenes Dorf in Galizien, also im Nordwesten von Spanien. Und er war unglaublich erfolgreich in Spanien und in Frankreich. Nicht nur wegen der Preise, die ich schon genannt habe, also diese 9 Goyas, darunter übrigens für den besten Film, die beste Regie. In Frankreich gab es dann nämlich auch noch den César für den besten ausländischen Film. Ich grüße erstmal herzlich unseren Experten für das spanischsprachige Kino. Hallo Wolfgang Hamdorf.
Ja, hallo.
Und wir sind ja mit diesem Film wirklich in einer beeindruckenden Berglandschaft. Wirklich ein Film für die große Leinwand. Und dort prallen ganz heftig unterschiedliche Lebenskonzepte aufeinander. Dieses Ehepaar aus Frankreich, Aussteiger, Ökobauern, die sich da niederlassen in Galizien und die auch so alte, zerfallene Häuser wieder herrichten. Und die Konflikte entstehen dadurch, dass ja ein Windpark gebaut werden soll, Wolfgang. Also das wollen die Leute im Dorf unbedingt, weil sie auch hoffen auf ein neues Leben.
Ja, das ist der Originaltitel des Films, heißt ja Asbestas. Das ist also auch die Bestien. Das ist Galizisch, nicht Spanisch, weil in dieser Region wird ja auch noch eine eigene Sprache gesprochen. In dieser, ja, in den Bergen sehr abgelegenen Region. Und der Regisseur will natürlich damit auch hindeuten, wie Menschen zu Tieren werden, wie schnell das geht. Und ganz am Anfang sieht man diese wunderschöne Sequenz mit den Männern, die Pferde niederringen, Wildpferde, ganz altes Ritual, also fast kann man sagen, so ein archaisches Männlichkeitsritual. Und der Regisseur zeigt eben diese Verrohung der Menschen. Das beginnt ganz harmlos mit den Feindseligkeiten gegen die Fremden. Da denkt man, ja gut, das ist in Dörfern so. Die zwei Brüder tun sich besonders hervor, diesem eigentlich sehr sympathischen Ehepaar irgendwie das Leben unmöglich zu machen. Und der Windpark ist eigentlich für das Dorf die letzte Möglichkeit, im Grunde um Geld zu verdienen und vielleicht sogar das Dorf definitiv zu verlassen. Aber dieses französische Ehepaar will halt bleiben, will das Dorf retten. Und das ist der Konflikt.
Und dieses Ehepaar wird übrigens hervorragend gespielt. Da gibt es ja so lange Plansequenzen, wenn die sich so streiten und unterhalten, ohne Schnitt, wie im Theater. 10 Minuten lang, glaube ich. Die sind wirklich beide hervorragend. Sehr berühmte Schauspieler, Denis Minochet und Marina Foa, spielen dieses Ehepaar, das da hinkommt. Und Wolfgang, die Spannung steigert sich ja immer mehr. Am Anfang ist das noch relativ so ein Geplänkel mehr und auch ein Rumgefrotzel irgendwie. Man mobbt vielleicht ein bisschen die neuen Nachbarn, aber dann steigert es sich. Und deshalb wird der Film ja auch, wie ich finde, zu Recht als Thriller bezeichnet.
Ja, er hat eine sehr, sehr große Spannung und diese bedrohliche Atmosphäre, die sich halt auch immer mehr steigert. Und die ist aber dann auch irgendwie unausweichlich. Ich habe zwischendrin immer gedacht, das hat auch sehr viel von einem Western eigentlich. Diese archaische Gemeinschaft der Schurken, also diese Brüder in der Dorfgemeinschaft. Aber auch ganz stark die Rolle der Landschaft, die einfach hier ganz, 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 ganz wichtig ist. Auch als Protagonist. Diese Wälder und aber auch der Kampf um die Natur. Und wenn man das so ein bisschen das erinnert an diese Kämpfe zwischen Viehhirten und Farmern in manchen Western, ja, wo die Zäune niedergerissen werden und das Leben sich ganz schwierig gemacht wird. Und ich fand das spannend, wie plötzlich Tomaten oder Schafe dann zu sowas dramatisch Wichtigen werden können, wie in diesem Film. Und es ist aber ein sehr klassisches Motiv im spanischen Film. Wir kennen ja die Filme von Carlos Saura aus den 70er Jahren, Anna und die Wölfe oder auch später von Isia Bolaín oder so. Dieses Motiv des abgelegenen Dorfs und der Fremde kommt und dann entwickeln sich Konflikte bis hin zu tödlichen Konflikten.
Und es ist wirklich interessant, dass man sowas immer wieder, wie du schon sagst, im spanischen Kino sieht, auch im aktuellen. Ich denke an so einen Film wie Alcaraz, der bei der Berlinale am Goldenen Bären gewonnen hat, von Carlos Simón. Da haben wir ja auch so eine klassische Auseinandersetzung zwischen der Dorfgemeinschaft und dieser neuen grünen Technologie, die kommt und die Chancen hat, aber eben auch Dinge zerstört. Also das finde ich so eine interessante Ambivalenz, die sich auch in diesem Film jetzt hier, in diesem Film Wie wilde Tiere, wiederfindet.
Ja, das ist eben auch ein ganz, ganz, ganz akutes Problem in Spanien, diese Verödung ganzer ländlicher Regionen. Regionen, also gerade diese Dörfer, die in den Bergen liegen, in einer wunderschönen Landschaft, wo wirklich nur noch alte Menschen in zerfallenen Häusern teilweise leben und die eben kurz vorm Aussterben sind. Und das zeigt der Film ja auch so wunderbar. Es gibt ja neben den großartigen Hauptdarstellern gibt es ja auch wahnsinnig viele ganz skurrile Nebenfiguren. Das ist ja auch in großen Teilen wirklich ein Ensemblefilm.
Und diesen Film können wir jetzt im Kino sehen. Ein wirklich meisterhaftes Werk, geradezu archaisch als Tragödie, sehr komplex gebaut, unversöhnlich in den Haltungen. Also ich dachte übrigens nicht nur an Western, sondern auch an Michael Kohlhaas manchmal. Irgendwann wird er ja so ein Kämpfer, der sich selbst nicht mehr beherrschen kann und der durch die Wände gehen will. Mhm. Also all das steckt in diesem Film drin, gibt ja auch die Pferde, auch so ein Motiv, das immer wieder auftaucht, hast du schon genannt, Wolfgang. Ganz herzlichen Dank, wir beide sind sehr beeindruckt von diesem Film. Endlich ist er im Kino zu sehen, Wie wilde Tiere aus Spanien.
Er gehört ohne Frage zu den wichtigsten Dokumentarfilmregisseuren in Deutschland. Das seit vielen Jahren. Das Werk ist angewachsen auf etwa 50 Filme und das sind auch dokumentarisch und fiktionale Arbeiten. Also diese Mischform beherrscht er auch hervorragend. Außerdem ist er seit 2005, das muss man sich mal vorstellen, in diesen Zeiten, so lange schon der Direktor der Filmakademie Baden-Württemberg, also eine der wichtigsten Filmschulen in Deutschland. Aber das Wichtige ist natürlich immer wieder, dass er auch noch Zeit findet, eigene Filme zu machen. Und dieses Werk von Thomas Schad, den ich erstmal ganz herzlich grüße. Hallo, Herr Professor.
Ja, hallo, gerne ohne Professor.
Gut, aber einmal wollte ich es mal gesagt haben. Okay, also gut. Jedenfalls, dieses Werk kann man sich sehr genau anschauen. Jetzt nämlich im Museum für Film und Fernsehen, dort in der Fernsehabteilung, in der Mediathek, wenn man da hingeht, zu den normalen Öffnungszeiten, kann man bis zum 6. Mai sich das Werk eben ansehen. Da sind die Filme abrufbar. Also ein wunderbares Angebot im Rahmen einer ja insgesamt sehr liebevollen Betreuung filmischen Fernsehen. Erbes, also Regina Ziegler, Roger Willemsen, Klaus Wildenhahn sind schon bei diesem Fokus-Fernsehen gewürdigt worden. Jetzt also das Werk von Thomas Schad. Und erstmal frage ich natürlich, wie es Ihnen so vorkommt, wenn Sie wissen, Sie sind jetzt im Museum, Ihr Erbe haben Sie ohnehin schon hingegeben, Ihr Archiv ist ja schon da. Man kann also jetzt ein Zeitalter gewissermaßen mit Ihnen besichtigen.
Naja, das ist einfach das trügerische Anzeichen, dass man älter wird. Ne? Mhm. Jetzt ist man halt Museumszustand. Der museale Zustand ist erreicht. Ja, wie ich das jetzt finde, weiß ich auch nicht so genau.
Na, das Schöne ist aber, dass man das Werk eben besichtigen kann, weil es ist sonst nicht so perfekt verfügbar. Das finde ich schon wichtig. Und dann sieht man eben auch bestimmte Themen, die Sie immer wieder bearbeitet haben. Ich würde mal sagen, vielleicht ist es so ein Fokus oder auch eine Balance zwischen Macht und Machtlosigkeit. Sie sind einerseits unterwegs mit Menschen mit einer ungeheuren Macht, Trump oder Schröder, aber eben auch bei arbeitslosen ehemaligen Bergarbeitern im Ruhrpott. Also dieses Spannungsfeld sehe ich in Ihren Arbeiten immer wieder.
Ja, das ist richtig und das hat mich auch immer besonders interessiert, in diese sehr unterschiedlichen sozialen Umfelde mich vorzutasten. Wobei am Anfang in den Filmen eigentlich eher, sage ich mal, die weniger mächtigen Menschen im Fokus standen und der Umgang mit den Mächtigen, der kam dann erst später, weil der erfordert ja auch eine ganz spezielle Herangehensweise und Geduld und vielleicht auch ein bisschen eine Souveränität, die man sich erst erarbeiten muss.
Damit man sich von solchen Leuten nicht platt machen lässt, wie zum Beispiel Trump. Da gibt es ja diesen berühmten Film, wo sie mit ihm gemeinsam durch seinen Tower da laufen und er sich schon so unfassbar selbstgefällig präsentiert. Also, das meinen Sie, ne? Das muss man dann auch aushalten als Filmemacher.
Ja, man muss es aushalten und man muss dann vor allen Dingen auch diese ganz kleinen Spielräume, die man bekommt, die rauschen dann ja an, die Mächtigen, und rauschen wieder davon. Und dann hat man das so ein paar Minuten und dann muss es halt alles passen und funktionieren. Und ich bin ja fast vom Stuhl gefallen, als Trump dann Präsidentschaftskandidat wurde, weil ich mir gedacht habe, das kann ja gar nicht sein, dieser Gangster. Ja, und Verkäufer und Hochstapler. Und so wie er damals in unserem Film war, in dieser kleinen Miniatur, so ist er dann ja am Ende letztlich auch aufgetreten als Präsident.
Ja. Genau, also der ist schon vorgeprägt in diesen Bildern. Was ich auch immer wieder interessant finde bei Ihnen, das ist so, dass Sie offenbar jemand sind, der auch die totale Kontrolle sozusagen über sein Produkt haben will. Sie sind Kameramann, Sie sind aber auch Produzent. Natürlich arbeiten Sie auch mit Produktionsfirmen zusammen, auch mit Fernsehanstalten. Aber es scheint doch immer so, als würden Sie versuchen, so das Gesamtkunstwerk dann eben auch in der Kontrolle zu behalten.
Ja, das ist eher aus der Not geboren, sage ich mal, weil beim dokumentarischen Arbeiten verdient man ja nicht so wahnsinnig viel Geld. Und irgendwann wollte ich ja auch mal nicht nur ständig meinen Schulden hinterherlaufen. Und da kam es mir dann halt entgegen, dass ich halt von der Fotografie komme, dass es mir nicht schwer fiel, Kamera zu machen. Vor dem Produzieren hatte ich auch keine Angst. Und dann konnte man halt so drei kleine Honorare zu einem einigermaßen mittlerem Honorar zusammenzählen. Ja, und das war mein Überlebenstrick für viele Jahre.
Bringen Sie solche Tricks dann auch Ihren Studierenden bei, also an dieser wirklich sehr wichtigen und sehr kreativen Filmakademie? Das sind praktische Dinge, die man auch lernen muss.
Ja, natürlich, aber man muss natürlich aufpassen. Ich kann den Studierenden ja nicht beibringen, dass es wahrscheinlich unumgänglich ist, dass man einmal in seinem Leben Schulden macht, wenn man Filme macht. Mhm. Aber dass man ihnen sagt, dass sie vielleicht mehr als nur ein Handwerk beherrschen können sollten, um vielleicht auch mit ihrem Handwerk über die Runden zu kommen. Das erzähle ich Ihnen natürlich schon. Ich zeige die Filme ja heute auch noch an der Akademie.
Was ich auch interessant finde, neben diesen Beobachtungen gegenwärtiger Menschen, das sind ja Zeitgenossen, die Sie porträtieren, gibt es immer wieder auch den Bezug zur Geschichte. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass Sie aus Nürnberg kommen, dachte ich mir, weil die Geschichte da so präsent ist. Es gibt ja auch diese Beobachtung auf dem ehemaligen Reichsparteitagsfeld der Nazis, wo Leute übrigens teilweise unfassbare Sachen sagen, die da also so ihr Bier trinken und Bratwurst essen. Also kommt dieses historische Interesse auch aus der Herkunft?
Ja, aber es gibt tatsächlich ein ganz spezielles Interesse und es ist ganz interessant. Im Gymnasium in Nürnberg, so im Geschichtsunterricht, als ich so 16, 17 war, wir hatten einen sehr engagierten Geschichtslehrer und wir waren überhaupt nicht interessiert am Holocaust und an der Nazizeit. Wir waren einfach nur arrogant und irgendwie und haben gedacht, von was redet der? Und dann hat er uns einfach mal in so ein Kino geschleift, ohne uns zu sagen, was uns da bevorsteht, und hat uns dann die Aufnahmen der Amerikaner gezeigt, als das Konzentrationslager in Dachau eröffnet worden ist. Und da ist uns so schlecht geworden und da waren wir so schockiert. Das war ganz im Gegensatz, wo ja heute wird ja alles angetriggert, aber wir sind ja völlig ungetriggert in diese unfassbare Bildwelt da gestoßen worden. Und das war tatsächlich so eine Initialzündung und natürlich das Nürnberger Reichsparteitagsgelände. Und ich als Fußballfan dann immer ins Stadion, liegt ja gleich nebendran. Mhm. Und da ist schon so ein Interesse entstanden, wo klar war, dass ich mich in meinen Filmen auch mit deutscher Geschichte beschäftige.
Und das passiert dann auch, finde ich, besonders interessant in diesen Mischformen, von denen ich schon gesprochen habe. Also ich nehme an den Film Carola Stern, das war einer in dieser beiden Grimme-Preise, die Sie auch bekommen haben, wo also auch Spielfilmelemente drin sind. Oder Der Rücktritt, da geht es um den Bundespräsidenten Wulff. Also auch das ist ja eine Mischform, zu der Sie immer mal wieder greifen. Das ist nicht das Typische in Ihrem Werk, würde ich mal sagen, sondern da dominiert schon das rein Dokumentarische. Aber warum immer mal wieder auch dieser Rückgriff dann auf so Spielfilm-Varianten?
Ja, also gerade bei den Themen, wo man ja sozusagen im Dokumentarischen mit großen Lücken arbeitet. Sie kriegen ja nicht alles. Ne? Sie stehen ja ständig irgendwann vor verschlossenen Türen. Das habe ich ja bei Gerhard Schröder bis zum Exzess dann irgendwie durchleben müssen, was das dann heißt, wenn man so die Macht erfährt. Und der Spielfilm bringt halt die Möglichkeit, auch stärker ins Emotionale zu gehen. Ne? Wir können halt in den Figuren stärker spekulieren, auch was in ihnen stattfindet. Und das hat mich dann für die Porträts, die da entstanden sind, Helmut Kohl ja auch mit Mann aus der Pfalz, das hat mich schon enorm interessiert, weil es einfach den Interpretationsspielraum erweitert.
Den zweiten Grimme-Preis gab es dann übrigens für den Autobahnkrieg, um das auch noch so der Vollständigkeit halber zu ergänzen. Jetzt sehen wir in der Ausstellung ja auch, das ist jetzt ein neues Werk, nämlich Männerbilder des späten 20. Jahrhunderts. Das sind so diese ganzen Miniaturen. Da wüsste ich erstmal gern, was das eigentlich für ein Film ist. Ist das jetzt eine Kompilation von anderen Arbeiten? Also James Last zum Beispiel, nicht? Das sind doch so kleine Splitter aus vielleicht größeren Werken?
Genau, das sind Miniaturen aus frühen Filmen von mir. Also alles bis zur Jahrtausendwende, 20 Miniaturen aus 19 verschiedenen Filmen, die zum Ziel haben, eben tatsächlich Männerminiaturen zu transportieren, die dann in ihrer Zusammenstellung wieder völlig neue Assoziationsmöglichkeiten aufmachen.
Hat mich sehr berührt. Übrigens, da haben wir nämlich genau wieder das, was wir am Anfang beredet haben, Macht und Machtlosigkeit. Nicht? Da sind sehr mächtige Männer dabei, aber eben auch Menschen ganz am Rand der Gesellschaft, die das auch sehr genau reflektieren, dass sie nicht dazugehören, weil sie zum Beispiel kein Geld haben. Also ich finde, es ein sehr interessantes Spektrum, das sie da aufmachen. Ein großes Werk mit einer wirklich enormen Bandbreite von Themen. Allein die Namen, die wir jetzt schon so genannt haben, James Last, Beckenbauer, dann gar nicht erwähnt, dann natürlich all die Politiker, aber eben auch die ganz normalen, einfachen Menschen, die liebevoll, genau, aber auch sehr nüchtern beobachtet werden, von Thomas Schad zu sehen bis zum 6. Mai. Also man kann sich durchaus da Zeit nehmen, sollte man sich auch nehmen, sich in die Mediathek setzen am Potsdamer Platz des Museums für Film und Fernsehen und dann das Werk besichtigen von Thomas Schad, bei dem ich mich herzlich bedanke und dem ich natürlich schon mal frohe Weihnachten wünsche. Alles Gute.
Ja, ich wünsche ganz Berlin frohe Weihnachten. Und Ihnen auch natürlich. Ja.
Vielen Dank. Dankeschön. Wir kennen Sie schon sehr lange und haben Sie natürlich alle lieben gelernt als schlecht gelaunte, energiegeladene Ermittlerin im Tatort Dortmund. Sie hat viele sehr experimentelle und mutige Spielfilme gemacht mit außergewöhnlichen Rollen Am Himmel der Tag oder auch nicht zu vergessen, Der Russe ist einer, der Birken liebt, hat selbst auch schon Kurzfilme inszeniert und jetzt gibt es nun endlich, das war nur noch eine Frage der Zeit, ihren eigenen Spielfilm. Sie spielt die Hauptrolle, sie hat das Drehbuch geschrieben und sie hat ihn inszeniert. Ich freue mich erstmal sehr, dass sie mal wieder bei uns ist, Aileen Tetzel. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo Knut, ich freue mich sehr, mal wieder bei dir zu sein.
Falling into Place ist also jetzt dein großes Debüt und wird überall gefeiert und bekommt auch schon Preise, also hat so Vorschusslorbeeren. Und die Spannung ist natürlich dann auch groß, wenn jemand als Schauspielerin so einen Ruhm hat, wie du noch hast natürlich, Leute, die dich gut kennen und auch mögen, dann geht man da so rein und sagt sich, wie wird das jetzt werden? Und du weißt das ja auch. Du weißt, dass du vielleicht doch so eine doppelte Verantwortung hast bei so einem Film, weil die Menschen dich ja kennen. Bei einem Regiedebüt kennen die Leute ja normalerweise die Regisseurin und den Regisseur nicht. Dich kennen sie. Hast du es manchmal auch gespürt und gedacht, Leute, ihr wisst schon, was ich jetzt hier für euch mache?
Also das Schöne bei der Entstehung des Drehbuchs war, dass ich mir zu dem Zeitpunkt, als ich geschrieben habe, noch gar nicht diesen Druck gemacht habe, dass es jetzt wirklich ein Film werden muss. Natürlich habe ich keinen Roman geschrieben, sondern ein Drehbuch. Natürlich habe ich auch in gewisser Form schon sehr visuell geschrieben, aber ich habe mir wirklich die Freiheit genommen zu sagen, nee, diese Geschichte muss jetzt einfach einmal durch mich hindurch auf dem Papier landen. Wer das später liest, ob daraus ein Film wird, das kann man dann immer noch gucken.
Es ist ein Film geworden und diese Geschichte werden wir auch noch skizzieren. Aber was da noch dazu kommt, neben all den anderen Schwierigkeiten, also selbst sich zu inszenieren, zu schreiben, dann auch noch die Hauptrolle zu spielen, das ist ja dann die Frage, dass du nach England gegangen bist, auch Schottland, auch auf Englisch gedreht hast im Original, es gibt eine deutsche Fassung, also auch noch in einer Fremdsprache, in einer dir zwar vertrauten, aber doch ganz anderen Welt. Also warum auch das noch? Es hätte ja auch Berlin sein können, es dir vertrauter.
Ja, auch das war ein bisschen Zufallsschicksal, wie auch immer man das nennen möchte. Der allererste Moment, wo ich angefangen habe, diesen Figuren zu begegnen, war auf sehr spielerische Art und Weise. Ich war mit einer Freundin im Victoria Park in London spazieren und wir haben über Träume geredet und ich habe zu ihr gesagt, ey, das wäre mein Traum, einen Film zu schreiben und zu inszenieren. So, und wir kamen uns aber beide irgendwie so mickrig vor, unsere Träume waren so groß und dann habe ich zu ihr gesagt, lass uns doch ganz klein anfangen, ich stelle jetzt einen Wecker auf eine halbe Stunde und dann schreiben wir entweder einen Song, ein Gedicht oder eine Szene. Und dann haben wir uns hingesetzt in den Park mit einem Stift und einem Blatt Papier und ich habe den Handywecker gestellt und ich wollte eine Szene schreiben. Und zu mir kam sofort ein Gespräch zwischen einem Mann und einer Frau und der Mann sagt zu der Frau, das Leben ist nur eine Wiederholung von Ablenkungen, um uns vergessen zu lassen, dass wir sterben werden. Und die Frau fragt wirklich, deswegen sind wir hier. Die beiden unterhalten sich, am Ende des Gesprächs versucht er sie zu küssen und sie sagt, nee, so weit sind wir noch nicht. So, dann habe ich auf mein Handy geguckt, hatte noch eine Viertelstunde Zeit. Und dann dachte ich mir, okay, wer könnte sie ungefähr sein? Wer könnte er sein? Was könnte ungefähr passieren? Dann hat mein Handy geklingelt. Dann bin ich mit der Freundin Kaffee trinken gegangen. Wir haben uns gegenseitig unsere Sachen vorgelesen. Und das war es dann erstmal. Und dann bin ich 2 Monate später nach Edinburgh gereist für Silvester, habe mich dort am 1. Januar in ein kleines Café gesetzt und habe begonnen, dieses Drehbuch zu schreiben. Und aus 2 Nächten im Bed and Breakfast wurden dann 4 Wochen und in der Zeit habe ich das Buch geschrieben. Und so wie dieser erste Moment im Park, das Gespräch auf Englisch war, kam dann auch diese ganze Geschichte auf Englisch aus mir heraus.
Also was für eine schöne Methode, so einen gewissen Selbstdruck zu erzeugen, in kurzer Zeit auf eine Idee zu kommen, muss man sich vielleicht mal merken. Jetzt haben wir eben auch so eine plötzliche schöne Begegnung, diese beiden lernen sich da kennen, auf dieser wunderbaren Insel Skye.
Genau, die Isle of Skye, schottische Insel.
Fantastische Landschaft übrigens, junger Mann Ian, du bist Kira. Ian wird gespielt von Chris Fulton und zwar ganz wunderbar, finde ich, in seiner Zerrissenheit und Unbestimmbarkeit. Die beiden lernen sich kennen, es ist schon so eine Art Liebe auf den ersten Blick, aber es läuft so, wie du gesagt hast. Also sie erleben eine tolle Nacht, aber eben kein Sex, kein One-Night-Stand, sondern eher so eine Annäherung von zwei Menschen, die spüren, dass sie vieles gemeinsam haben. Was ist es?
Genau, das ist ganz interessant, weil die beiden sind eigentlich unter aller Flucht vor sich selbst auf der Suche nach großer Nähe, leben sich beide körperlich auch mit anderen Menschen aus, aber wenn sie sich begegnen, dann ist es eben nicht auf so einer rein körperlichen, sexuellen Ebene, sondern die kommen sich seelisch sehr nah innerhalb von kürzester Zeit. Und diese Begegnung wird beide begleiten. Also die verbringen 36 Stunden, ein winterliches Wochenende, was sehr leicht, sehr flirtiv und sehr lustig anfängt und dann aber durch einen Schicksalsschlag sehr schnell, sehr intensiv und auch schmerzlich wird. Die beiden gehen dann wieder auseinander und wir folgen ihnen ihre jeweiligen Leben, die in London stattfinden, was die beiden aber nicht voneinander wissen.
Kommen wir gleich drauf. Lass uns einen Augenblick noch bei dieser ersten Begegnung bleiben. Also du bist Kira im Film, die frisch getrennt ist. Er lebt in so einer nicht gerade sehr glücklichen, offenen Beziehung. Das ist ja oft dann so eine Ausflucht zu sagen, also wir halten es hier miteinander aus, aber es ist irgendwie alles ganz offen. Und hat eben auch noch dieses große Problem in seiner Familie, sich nicht genug gekümmert zu haben. Das Gefühl von Verantwortungslosigkeit. Aber was sie wirklich verbindet, finde ich, ist so dieses Gefühl des Ungenügens. Sie sind beide Künstler, Künstlerinnen und haben so das Gefühl, uns verbindet, dass wir nicht wirklich zu dem gelangen, was wir ausdrücken wollen.
Naja, ich glaube, dieser Schritt, dass sie beide in ihrer Kunst nicht dort ankommen, wo sie gerne hin würden, ist eigentlich der zweite. Ich glaube, der erste, der noch davor kommt, ist, dass beide nicht besonders viel Liebe für sich selbst empfinden und dass sie irgendwie versuchen, diese Bestätigung im Außen zu finden. Vielleicht durch die Kunst, vielleicht aber auch durch andere Menschen. Und darin begegnen sie sich, dass sie eigentlich beide neben all dem Trubel um sich herum sehr einsame Seelen sind, sehr verlorene Seelen sind und in dieser Verletzlichkeit treffen sie sich.
Und dann gehen sie, wie du gesagt hast, nach London und dann erleben wir eigentlich zwei getrennte Leben. Es ist ein paralleles Leben oder zwei parallele Leben, die geführt werden. Aber was ich so schön finde, ist, man empfindet das gar nicht als so eine Distanz beim Ansehen. Ich habe mir auch überlegt, stimmt, die begegnen sich ja ewig lange jetzt gar nicht mehr, weil diese Energie, glaube ich, dieser Liebe, dieser ersten Begegnung, die halt so nach, dass die immer präsent ist. Also irgendwie sind sie dann doch zusammen, obwohl sie nicht zusammen sind.
Genau, das war auch eine ganz große Aufgabe, die uns dann auch nochmal im Schnitt, als ich im Schnitt saß mit David Achilles, übrigens der Editor, der auch Am Himmel der Tag damals schon geschnitten hatte. Und da saßen wir im Schnitt und haben wirklich gesagt, okay, das wird jetzt spannend, weil wir erzählen jetzt von zwei irgendwie Liebenden, die wir aber physisch nicht mehr in einem Raum verorten können für einen sehr langen Zeitraum. Und wie hält man sozusagen, wie bleibt man bei dieser Liebesgeschichte? Und ich glaube, das Schöne an dem Film für mich persönlich ist auch, wir erzählen diese Liebesgeschichte, wir erzählen aber auch zwei Menschen, die auf, ja, ein Stück weit auf einer Selbstliebe-Entdeckung sind. Mhm. Und dabei begleiten wir sie. Und je mehr wir sie begleiten, umso näher kommen wir ihnen. Und umso mehr, glaube ich, wünschen wir uns dann auch, dass sie sich vielleicht doch nochmal begegnen, weil sie dann schlussendlich sich doch auch ihren Geistern, ihrer unterschiedlichen Vergangenheiten stellen und sich selbst so ein Stück weit näher kommen.
Ob diese schicksalhafte Begegnung, diese zweite ist es ja dann oder wäre es dann, wirklich stattfindet, werden wir natürlich jetzt hier nicht verraten. Falling into Place ist der erste Film, der erste von ihr selber inszenierte Spielfilm von und mit Eileen Tetzel. Wir haben schon einiges beschrieben, Eileen, aber ich stolpere offen gestanden immer ein bisschen über diesen Titel. Also Falling into Place oder Places habe ich eine Zeit lang auch gedacht. Also es heißt Falling into Place und ist eine Redewendung, die ich offen gestanden nicht kenne.
Genau, deswegen haben wir diesen Titel tatsächlich auch gar nicht jetzt für unseren deutschen Kinostart übersetzt. Weil es gibt nicht wirklich ein deutsches Äquivalent dazu. Also eigentlich bedeutet es, wenn man versucht es zu übersetzen, sowas wie Dinge fallen schon an ihren Platz. So. Aber gemeint damit ist, alles kommt so, wie es kommen soll. Und was ich an dem Titel Falling into Place so gerne mag, ist, da steckt eben dieses Falling drin, also dieses Gefühl von Fallen, was wir bei unseren beiden Hauptfiguren Kira und Ian auch erleben. Das ist ein unangenehmer Weg, den sie zu gehen haben. Das ist auch ein schmerzlicher Weg. Aber falling into place, am Ende des Tages landen sie dort, wo sie immer landen sollten. Und das ist irgendwie für mich auch so ein bisschen die Botschaft des Films. Naja, so man soll vertrauen aufs Leben. Es kommt schon alles so, wie es gedacht ist.
Zumal du hast vorhin gesagt, sie sich selber immer besser verstehen, aber sie verstehen in diesem Prozess ja auch der Trennung, die ja sehr lange im Film ist, diesen Verlust erstmal zu begreifen. Also da ist plötzlich eine Leerstelle, die sie vorher nicht gewusst haben, weil sie sich ja nicht kannten. Also die Liebe ist einerseits eine Gemeinschaft, aber sie eröffnet eben auch plötzlich den Punkt, wo man merkt, da fehlt mir irgendwas. Große Kraft der Liebe.
Ja, ich glaube, was das Besondere ist in der Begegnung zwischen den beiden, dass da sich eigentlich wirklich zwei Seelen begegnen. Das sind zwei Menschen, die direkt, wahrscheinlich auch, weil es mitten in der Nacht ist und sie ein bisschen betrunken sind, die direkt zusammen Quatsch machen und direkt über die tiefen Fragen des Lebens philosophieren, den Sinn des Lebens, den Sinn der Liebe. Und die machen gar nicht so den Smalltalk, den man normalerweise macht. Also die fragen sich gar nicht gegenseitig, was machst du eigentlich beruflich oder wo kommst du eigentlich her oder wo wohnst du eigentlich? Das wird alles ausgelassen, was natürlich dazu geführt, dass sie dann auch später gar nicht wissen, ob sie oder wie sie sich wiederfinden könnten. Mhm. Was das Schöne daran aber ist, ist, dass sich da wirklich zwei Menschen ganz pur begegnen und sich noch gar nicht so gegenseitig einordnen, wie das ja heutzutage gerade in Dating-Apps und so weiter sehr gerne gemacht wird, bevor man überhaupt das erste Hallo ausgesprochen hat.
Das wollte ich gerade fragen, weil das ist natürlich dramaturgisch beim Schreiben für dich auch wahrscheinlich gar nicht so einfach gewesen. Also, dass man sich in London nicht begegnet, ist irgendwie logisch. Klar, das ist eine Riesenstadt, aber dass man sich nicht findet. Also, ich merke das bei meinen Kindern, wenn ich irgendeinen Namen nenne von irgendjemandem, innerhalb von Sekunden haben die auch ein Bild von ihm oder ihr irgendwo gefunden auf Insta, Facebook, was auch immer. Also heutzutage ist es relativ leicht, sich irgendwie zu finden.
Genau, aber die beiden, die tauschen tatsächlich nur ihre Vornamen aus und ansonsten lernen die sich einfach als Menschen kennen. Und das, finde ich, ist ehrlich gesagt etwas sehr Besonderes und etwas sehr Schönes. Und auch die ZuschauerInnen lernen mit den beiden erst in dem Moment, wo die beiden in London ankommen, einiges über deren Leben. Also erst dort versteht man, mit wem leben die denn zusammen? Wer sind denn deren Freunde? Wer sind denn die Partner? Wer sind die Ex-Partner? Und welche Berufe möchten diese beiden überhaupt gerne machen? Dieses Einsortieren passiert dann erst im weiteren Verlauf.
Und damit sind wir jetzt bei der Erzählweise nochmal. Also erstmal hervorragende Kamera, nennt man ja viel zu selten, finde ich. Du hast den Editoren schon genannt. Ich nenne Julian Grubasik, der fantastisch schöne Bilder gebaut hat. Und zwar so unterschiedlich. Die Landschaften habe ich schon erwähnt, aber auch die Stadtlandschaften, das feuchte Pflaster, die engen Kneipen, die Wohnung. Also er erkundet das so genau, natürlich auch eure Gesichter, dass ich dachte, das ist natürlich auch ganz wichtig für einen Debütfilm, so jemand zu haben.
Ja, total. Also ich bin auch komplett begeistert von Julian. Wir haben uns tatsächlich auf eine sehr schöne Art und Weise angenähert, weil es ist ja so, wenn verschiedene Leute aus künstlerischen Departments so ein Drehbuch lesen, jeder hat erstmal seine eigene Fantasie und dann muss man sich kennenlernen und bei diesem Kennenlernen dann gucken, dass man sich so annähert, dass am Ende alle den gleichen Film machen wollen. Und Julian und ich haben wir haben sehr viel geredet, wir haben aber auch sehr viele Filme zusammengeschaut und haben, während wir Filme geschaut haben, über Kameraeinstellungen, über Kamerabewegung geredet, über Licht, Kostüm, Schauspiel und sind uns da also immer näher gekommen. Und so als Referenzfilme kann ich vielleicht mal sagen, Blue Valentine ist einer der Filme, der uns sehr gut gefallen hat, weil es so eine Direktheit gibt in den Dialogen und man gleichzeitig aber auf einer poetischen Ebene bleibt. Zum Beispiel auch Like Crazy von Drake Dormus, auch ein Film, wo viel mit Improvisation gearbeitet wurde, was ich mir selber für diesen Film auch rausgenommen habe bei der einen oder anderen Szene. Und dann haben wir uns zum Beispiel an Andrea Arnolds Version von Wuthering Heights orientiert, was so die Naturaufnahmen angeht, weil ich wollte, dass das sehr roh und sehr direkt alles ist. Und genau, dass wir eine bewegte Kamera, eine Handkamera haben wollten, da waren wir uns auch schnell einig, denn ich wollte, dass Julian sich immer bewegen kann, ganz frei und dass er den Figuren folgen kann, egal was passiert in der Szene, auch wenn man mal vom Drehbuch abweicht, wenn man von den Dialogen abweicht oder mal eine Szene, die in der Küche geschrieben ist, sich dann plötzlich während des Spiels ins Wohnzimmer verlagert. Ich wollte, dass das alles möglich ist.
Also entstand ein ganz großer visueller Reichtum, aber eben auch ein Reichtum der Emotionen und das würde ich am Schluss natürlich gerne nochmal ganz direkt fragen, weil der Film lebt ja von so einem tiefen Glauben, finde ich, daran, dass Menschen sich begegnen können, dass sie auch die Grenzen überschreiten können, auch wenn das Umwege sind, die man zu gehen hat. Aber letztlich ist es eben möglich, sich dann auch gegenseitig zu schützen, zu stützen und zu helfen. Also ich finde, ein geradezu romantischer Film.
Ja, ich finde auch ein absolut romantischer Film. Und ich glaube, dieser Film macht auch Lust auf die Liebe, der macht auch Hoffnung auf die Liebe, umarmt aber ganz doll auch die dunklen und die schmerzvollen Seiten, die die Liebe mit sich bringt und die Merkwürdigkeit, die sie mit sich bringt.
Falling into Place, der erste Spielfilm von Eileen Tetzel, erzählt, wie ich finde, mit einem ganz genauen Wissen, und das ist dieses Gespür in dem Film, für die Nöte der Figuren, die in dieser Welt nicht ganz heimisch sind, aber vielleicht heimisch werden könnten. Ich danke dir sehr herzlich, schön, dass du da warst und freue mich auf den nächsten Film. Ich denke mal, du machst weiter.
Ich mache weiter, Knut. Vielen Dank.
Danke. Ich bin mal wieder draußen und zwar am Kulturforum. Die Kunstbibliothek zeigt ja schon seit ein paar Wochen, aber die Ausstellung läuft noch eine ganze Weile. Also auch ein guter Tipp, denke ich mir, für die Feiertage. Eine wunderbare Schau über Filmplakate. Großes Kino, Filmplakate aller Zeiten, die man hier sehen kann in zwei gigantischen Räumen. Auch das ist wichtig, dass die Plakate hier zum Tragen kommen, dass man begreifen kann, was macht eigentlich die Kunst des Filmplakats aus. Und das habe ich auch jetzt erst verstanden, dank einer wunderbaren Führung, für die ich mich ganz herzlich bedanke, bei der Kuratorin dieser außerordentlichen großen Ausstellung bei Dr. Christina Thompson. Erstmal vielen Dank für die Ausstellung und vielen Dank für die schöne Führung.
Ich habe zu danken, dass du gekommen bist und dir die Zeit genommen hast. War ein wunderbarer Rundgang.
Hat mir wirklich echt viel Spaß gemacht. Und wir müssen gleich erstmal beschreiben, wo die überhaupt alle herkommen, die Plakate. Und zwar eben wirklich aus allen Zeiten. Ganz von den Anfängen. Wir sitzen jetzt hier im zweiten Raum vor einem kleinen Kino auch. Man sieht also die Vorspende berühmter Filme. Wir sehen hier auch aktuellere Produktionen. Da sagt man sich, klar, die hat man irgendwo. Aber wie habt ihr diese Sammlung überhaupt zusammengestellt und wie habt ihr dann das durchforstet?
Ja, es ist tatsächlich so, dass Filmplakate aller Zeiten vertreten sind. Das früheste, was wir zeigen, ist aus dem Jahr 1905 und die aktuellsten Plakate sind von 2023, also direkt aus diesem Jahr. Es ist eine Ausstellung, großes Kino, die sich nur aus der Sammlung Grafikdesign der Kunstbibliothek speist. Das heißt, wir haben eine Inventur betrieben und haben in der Sammlung nachgeschaut, was es alles zu finden sind, bei rund 5000 Filmplakaten rausgekommen und haben daraus wiederum 300 ausgewählt, die jetzt in der Ausstellung zu sehen sind, also ein ganz großes Spektrum. Und es ist eine Chronologie, die man ablaufen kann, tatsächlich von den ganz frühen Filmen, den Kurzfilmen, schwarz-weiß und nur wenige Minuten lang, bis zu den aktuellen Spiel- und Dokumentarfilmen der Jetztzeit.
Lass uns mal bei den Anfängen noch ein bisschen bleiben, weil die fand ich besonders schön, so liebevoll gestaltet. Lithografien sind das ja oft und ich muss ganz naiv mal sagen, ich dachte, die wären verschlissen, verbraucht, die sehen alle aus wie Neudrucke, aber das sind schon die Originale?
Es sind alles Originale, richtig. Die wenigsten Plakate, die wir jetzt in der Sammlung haben, wurden viel verwendet und viel aufgehangen. Oft wurden sie gesammelt von Spezialsammlungen, also auch der eigenen Sammlung oder von Sammlern, Sammlerinnen, die druckfrisch auch erworben haben und oft auch direkt von den Druckereien kamen. Es ist erstaunlich, wenn man manche Plakate aus den Schubladen in der Sammlung zieht, wie klar und bunt und unverbraucht die aussehen. Also es erstaunt selbst uns bei den Recherchen oft. Es macht auch großen Spaß, gerade bei den frühen Drucken. Das sind Lithografien, da kann man die Oberfläche spüren. Das ist sehr haptisch auch und eine ganz große Besonderheit.
Sagst du ja schon zu Recht, also man hat eine Chronologie, man läuft also an den Wänden entlang und damit auch an der Filmgeschichte lang, überlegt sich auch, was kennst du nicht, gibt es netterweise mal einen Hinweis, welche Filme man auch streamen kann, sich ansehen kann. Was macht denn vielleicht überhaupt das Filmplakat aus? Also wodurch unterscheidet es sich, du bist Plakatspezialistin, von anderen Produktwerbungen? Es ist ja erstmal eine Werbung für einen Film, für ein Produkt.
Was ich so faszinierend finde, was auch erst bei mir im Bewusstsein angekommen ist, je länger ich mich mit dem Thema befasst habe, ist, dass wenn ich ein Plakat als eine grafische Kunst verstehe, muss ich auch den Film als Kunstform sehen und dass die beiden natürlich Hand in Hand greifen. Eine Kunstform wird mit einer anderen künstlerischen Ausdrucksweise kommuniziert. Es ist ja ein Kommunikationsmedium, das Plakat. Gleichzeitig ist es so, dass Filme zu verkaufen eine ganz schwere, stark kommerzgeprägte Aufgabe ist und dass vielleicht das Filmplakat an sich stärker als andere grafische Medien in diesem Spannungsfeld, in dieser Schere zwischen Kommerz und Kunst gefangen ist.
Vielleicht auch der besondere Reiz, immer wieder auch die Kunst zu entdecken in ganz verschiedenen Genres, die auch bedient werden. Und was ich besonders reizvoll finde, ist eben auch neben dieser großen Vielfalt, trotzdem kehren bestimmte Dinge auch immer wieder von den Anfängen. Also man wird mit dem Star, man versucht natürlich die Geschichte irgendwie darzustellen, so ein Knackpunkt vielleicht der Story. Also es gibt bestimmte Muster, die sich vielleicht immer wieder finden lassen.
Absolut. Ich glaube, dass das Grundprinzip, den Film zu kommunizieren in einem einzigen Bild, sich gar nicht ändert. Das bleibt gleich über 12 Jahrzehnte. Das ist total faszinierend, wenn man das in diesem großen Spektrum ablesen kann. Die Gestaltungsformen ändern sich natürlich ständig, aber das Grundprinzip ist, ein Filmplakat soll neugierig machen, soll eine Geschichte erzählen in einem einzigen Bild, aber nicht zu viel verraten.
Also ich nehme ein Beispiel raus, was mir besonders gut gefallen hat, dieses riesige Plakat von Metropolis. Jetzt kennen wir das ja alle aus Deutschland, also da sieht man meistens die Maria, die eiserne Maria, auch ganz schick, so Art Deco-mäßig sieht das aus. Euer Plakat hier ist völlig anders, ganz sachlich, man sieht überhaupt keine Menschen, gar keine Figuren. Was ist das für ein Wunderwerk? Und irgendwie ist es riesig, nimmt fast die ganze Wand da irgendwie ein.
Da bist du natürlich bei meinem Lieblingswerk gelandet. Metropolis ist fast 2x3 Meter groß, ein französisches Exemplar. Es ist ja so, dass Kommunikation für Filme ist Werbung letztendlich. Und es gibt verschiedene Arten, wie man Filme bewerben kann. Entweder jedes Land fährt seine eigene Kommunikationsstrategie, macht auch eigene neue Designs. Oder man hält sich an einer Marke fest und versucht eine Art Identity über mehrere Länder zu verteilen, so eine internationale Identität aufzubauen. Bei Metropolis war es so, dass die Verleihe in den unterschiedlichen Ländern entschieden haben, ihr eigenes Werbekonzept zu entwickeln. Und Boris Belinski wurde von Frankreich angestellt. Er war ein großartiger Plakatgestalter auch, der sehr modern gestaltet hat. Und das Filmplakat, was wir haben, ist das einzige seiner Art, was noch erhalten ist. Es zeigt eine große Wolkenkratzerstadt ohne Menschen, auf der die Buchstaben des Titels hoch und wieder runter tanzen. Und ich finde, dass das ganz pointiert die Inhalte und die Ästhetik des Films auch zeigt. Und das ist die Kunst des Grafischen, das auf einen Punkt zu bringen.
Das Gegenstück wären dann solche Produkte wie Star Wars, Der Weiße Hai, Rocky Horror Picture Show, wo man also ein bestimmtes Signum entworfen hat und das auf der ganzen Welt dann gilt. Also wenn ich das Plakat sehe von Star Wars, ob Spanien oder Japan, weiß ich sofort, dass es die Marke Star Wars ist. Eben das Gegenstück kann man ja auch gut entwickeln und sich gut ansehen. Ich bin zu Gast in der Ausstellung Großes Kino, Filmplakate aller Zeiten. Eine Ausstellung, die von Dr. Thompson ganz wunderbar und liebevoll kuratiert wurde. Und zwar eben auch so vielfältig. Ich muss nochmal sagen, also es ist Spielzeug dabei zum Beispiel. Es gibt eine schöne Kinderecke. Aber es gibt auch die Produkte, die ja auch wiederum Spiegelbilder sind von Werbestrategien, die entwickelt wurden. Und man kann vor allem auch die Veränderungen sehen. Wo würdest du die denn vielleicht zeitlich ansetzen? Also wo schlägt vielleicht diese grafische Kunst des Plakats um in etwas Neues, uns heute durchaus Vertrautes?
Die Ästhetik von Gestaltung von Filmplakaten hat sehr viel mit Technik zu tun. Wenn man ein Plakat in lithografischem Medium druckt, ist es oft auch anders gestaltet. Wenn man für Fotografie oder für digitale Gestaltung arbeitet, werden andere Aspekte in den Vordergrund gerückt. Es sind auch andere Möglichkeiten, die mit den neuen Medien dann auch verknüpft sind. Also ganz banal gesagt, das heutige Filmplakat, was sehr beliebt ist, sagen wir mal, Typus Marvel, mit vielen schwebenden Köpfen in unterschiedlichen Proportionen, extrem ausgearbeiteten Details, hypersaturiert, extrem definiert, glänzend. Das ist natürlich eine Art des Bildfindens, die ganz stark an den Computer geknüpft ist. Also ohne das digitale Gestalten gäbe es auch solche Motive in der Art nicht und vor allem auch nicht in dieser Vielfalt, in dieser Wiederholung.
Und zur Vielfalt gehört für mich zum Beispiel auch, dass der große Einfluss der polnischen Plakatkunst hier gewürdigt wird, die ja sensationell waren. Auch DDR-Plakate sind zu sehen. Gerade in der Spätzeit, so 80er Jahre, gibt es hervorragende Arbeiten. Und ihr habt euch noch was sehr Persönliches einfallen lassen, weil Plakate leben davon, dass sie gesehen werden, dass sie eine Wirkung entfalten. Wir sitzen ja gerade vor einer Hörstation, The Lobster, auch ein tolles Plakat, finde ich übrigens, wo Colin Farrell ja eigentlich das Nichts umarmt. Wir wissen ja nicht genau. Es ist ja weiß, was er da umarmt. Wir sehen es nicht. Und dazu gibt es dann Kommentare. Das ist eine schöne Grundidee. Wer spricht da zu uns?
Also dieses Plakat, The Lobster, wurde gestaltet von Vasilis Mamatakis, ein ganz toller Grafikdesigner aus Griechenland, was ja auch passt, weil es sich um eine griechische Produktion handelt. Und hier spricht Albrecht Schuch, der sich dafür begeistert hat, wie sehr, ich zitiere, das Plakat den Film umarmt. Also die Stimmung, die im Film herrscht, auch einfängt.
Es sind sehr viele Bekannte und weniger Bekannte. Es sind Künstler, Künstlerinnen, aber eben auch Schauspieler wie Albrecht Schuch, Pierre Sanusi-Bliss spricht zu uns und viele andere. Was erhofft ihr euch auch von dieser Idee, nochmal sozusagen die Konsumenten, teilweise sind es auch Produzenten, mit hineinzunehmen?
Es war uns total wichtig, dass wir bei der Ausstellung eine Auswahl aus 5000, das ist ja nicht leicht, 300 Plakate aus 5000 auszuwählen, nicht nur unsere eigene Perspektive walten zu lassen, sondern auch andere Stimmen hörbar zu machen. Und deswegen haben wir Gäste eingeladen, die eben aus dem Bereich Regie, Schauspiel, aber auch KinobesitzerInnen eingeladen. Und diese Gäste leihen uns tatsächlich ihre Stimme. Das heißt, wenn man durch die Ausstellung läuft, kann man O-Töne hören, in denen sie erläutern, warum sie dieses eine Plakat ausgewählt haben. Die Gäste sollten aus einer Liste von 1800 Plakaten, die sie bekommen haben, ihr eines Lieblingsplakat auswählen und uns erklären, was daran für Sie so besonders ist und welchen Bezug Sie dazu haben.
Jetzt wissen wir es also bei Albert Schuch ganz genau. The Lobster ist es, gute Wahl, finde ich übrigens von ihm. Rechts hier von uns sind auch diese handgemalten Kinoplakate, die es ja immer noch gibt am Delphi, am Kino International. Auch das finde ich schön, dass man diese schöne alte Kunst von euch nochmal gewürdigt sieht, gewürdigt erlebt. Eine Frage noch, wenn man jetzt so den Zeitstrahl abläuft. Manchmal habe ich das Gefühl, ist vielleicht gerade so durch den Computer, durch die digitalen Möglichkeiten, wo ja auch, ich sag mal, etwas zugespitzt, jeder das erstmal zusammenhauen kann, irgend so ein Motiv, vielleicht auch etwas verloren gegangen. Also wir sitzen hier zum Beispiel vor so einer alternativen Wand, da sind tolle, wunderbare Plakate und trotzdem habe ich mir gedacht, also vielleicht gab es doch mal eine Zeit, wo es etwas innovativer und kreativer zuging.
Das ist ja auch genau das Spannende, rauszufinden, ob es in der großen Masse der Filmplakate, die ja angewachsen ist und angewachsen ist im 20. Jahrhundert bis zur Jahrtausendwende, unheimlich breit geworden ist, ob es darin trotzdem noch gute Gestaltung gibt. Ich denke, dass man in jedem Jahrzehnt sehr gute Filmplakatgestaltung finden kann. Ich glaube, dass die Zwänge des Kommerzes, der gestiegenen Produktionskosten auch sich in der Gestaltung auswirken, dass man weniger Mut findet, aber dass gerade da, wo Filmemachende und Gestalterinnen zusammen mutig sind, sich ganz tolle Ergebnisse ergeben.
Vor einigen dieser sehr schönen, innovativen deutschen Plakate sitzen wir jetzt hier auch, also Freibad nehme ich mal, ganz aktuelle Arbeit, Systemsprenger, Triangle of Sadness, auch da ist das deutsche Plakat wirklich hervorragend, wollen wir an der Stelle nicht vergessen. Nach wie vor gibt es viele kreative Künstler und Künstlerinnen, die immer wieder auch neue Plakate schaffen, die dann auch wieder in die Kunstbibliothek kommen. Es gibt immer wieder Neuerwerbungen. Das heißt, also in ein paar Jahren haben wir dann vielleicht noch mal eine andere Ausstellung mit all den Schätzen, die er noch besitzt. Jetzt haben wir erstmal Filmplakate aller Zeiten, großes Kino, und zwar bis Anfang März ist diese Ausstellung zu sehen, also noch recht lange. Nehmen sich auch Zeit, gibt viel zu lesen, viel zu sehen, viel zu staunen über diese schöne, auch unterschätzte Kunst des Filmplakates. Und damit wir diese Kunst viel bewusster wahrnehmen, hat Dr. Christine Thompson diese schöne Ausstellung zusammengestellt. Herzlichen Dank dir.
Danke.
Und einen ganz wichtigen Hinweis habe ich noch für Sie. Heute Abend werden in Berlin die europäischen Filmpreise verliehen. Das ist ein großes Ereignis und nicht zuletzt können sich deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen Chancen ausrechnen. Sandra Hüller sogar zweimal nominiert, müsste wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn sie diesen Preis nicht bekommen. Christian Friedel ist dabei, Leonie Benisch. Ganz wunderbar, dass diese junge Schauspielerin heute Abend auch im Rampenlicht stehen wird für das Lehrerzimmer. Aus Österreich kommt Thomas Schubert, der nun wiederum nominiert ist für einen deutschen Film, nämlich für Roter Himmel, dem ich noch mehr Nominierung gewünscht hätte, diesem Film. Und damit sind wir auch noch bei so einem Problem. Das deutsche Kino ist besser als sein Ruf. Und gerade in diesem Jahr gab es mit dem Roten Himmel oder auch mit Die Theorie von allem hervorragende Filme, die eben in Europa nicht richtig wahrgenommen werden. Das muss man mal ganz klar sagen. Da sollte man auch mal drüber nachdenken, was man tun kann, um dann eine höhere Aufmerksamkeit zu erlangen. Immerhin Lehrerzimmer auch nominiert fürs beste Drehbuch. Wir wollen jetzt nicht unzufrieden sein. Sie können dabei sein heute Abend, wenn diese Preise verliehen werden, denn wir übernehmen den Livestream auf unserer Seite radio1.de und vor allem, wenn wir sehr genießen, wie unsere hervorragende, wunderbare Kollegin Britta Steffenhagen heute Abend dieses große Ereignis moderiert. Also schon allein das ist ein Grund, dabei zu sein. Ich wünsche Ihnen einen schönen zweiten Advent. Machen Sie es gut. Tschüss.